Meine Lieben, die christlichen Gemeinschaften beten alle miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da sind manche Dinge drin, die nicht so einfach zu glauben sind, dass Gott aus Maria der Jungfrau geboren wurde, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist und seinen Heiligen Geist gesandt hat. Ist alles nicht so ganz leicht zu glauben. Aber ich habe den Eindruck, dass am schwierigsten zu glauben und am wenigsten geglaubt wird, dass er wiederkommt und Richter sein wird und die Welt verwandelt. Wir beten in jedem Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Was ist damit gemeint? Oder warum ist es so schwierig, das zu glauben? Ich meine, eine Schwierigkeit ist darin begründet, dass schon im Neuen Testament die Leute sich fragen, ja, stimmt das eigentlich? Also wir kennen ohne Frage, und das ist der erste Punkt, den ich habe, ohne Frage gibt es unter den Anhängern Jesu im Neuen Testament, das sehen wir aus den Texten, die sogenannte Naherwartung. Also der Herr kommt und er kommt bald. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie sie ihn auffahren sehen in den Himmel und dann offensichtlich ziemlich entsetzt schauen oder wie auch immer schauen, keine Ahnung. Jedenfalls sagt dann ein Engel zu ihnen, was steht ihr da so rum und schaut so, genauso wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Wahrscheinlich haben die Jünger gemeint, naja, das wird dann bald so weit sein. Und es war nicht bald so weit, also zumindest nicht in zeitlichen Kategorien gerechnet. Die Wiederkunft des Herrn nennt man theologisch Parousie, von Parousia, griechisches Wort. Und deswegen heißt das Problem, das im Neuen Testament da auftaucht, Parousieverzögerung, das Parousieverzögerungsproblem. Jesus selber gibt Hinweise im Neuen Testament, dass er bald wiederkommen wird. Zum Beispiel im Matthäusevangelium: Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Und wenn man das 24. Kapitel mal am Stück liest, da kommt auch der Menschensohn wieder, also er selbst. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, das vermutlich das älteste Dokument ist, das wir aus dem Neuen Testament haben, vermutlich älter als die Evangelien, zumindest in der Form, wie wir sie haben. Paulus sagt, dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Also er denkt zunächst einmal, wir sind jetzt noch da, jetzt kommt der Herr bald, sind schon ein paar gestorben, aber das macht dann keinen Unterschied. Die werden alle vor ihm dann kommen, hinkommen und die, die zu ihm gehören, mit ihm entrückt werden. Es sind einige Hinweise, die sehr deutlich machen, es gibt viele. Ich gehe auf das Problem nicht allzu lang ein, ich sage nur dann, wie man vielleicht damit umgehen kann. Parousieverzögerung. Zugleich findet man sowohl bei Jesus wie bei Paulus wie an anderen Stellen Hinweise, die sagen, naja, das Problem ist uns bewusst, kommt er denn jetzt bald wieder? Zum Beispiel im selben Evangelium, im Missionsbefehl. Jesus schickt als der Auferstandene die Jünger raus und sagt, geht raus in alle Welt, macht alle Menschen, alle Völker, steht da sogar, zu meinen Jüngern. Ja, wenn er das ernst meint, dann kann das jetzt nicht im Zeitraum von den nächsten ein, zwei Jahren passieren, sondern das wird richtig dauern wahrscheinlich. Und er sagt im selben Satz dann am Ende, letzter Satz, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und da geht man auch nicht davon aus, dass er meint, ja morgen, wenn man vorher alle Welt zu Jüngern Jesu machen soll. Bei Paulus gibt es Stellen, wo er in mehreren Stellen mit seinem eigenen Tod rechnet, zum Beispiel im Philipperbrief. Es zieht mich nach beiden Seiten, ich sehne mich danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, um wie viel besser wäre das. Also irgendwie auch der schon etwas spätere Paulus denkt sich, ja, jetzt wird er bald sterben oder er hofft sogar zu sterben und zu Christus zu gehen und offensichtlich nicht mehr zu erleben, wenn er wiederkommt. Also das ist in sich ein Thema, das schwierig innerhalb des Neuen Testaments ist, das reflektiert, dass die Jüngergemeinde damit umgeht und fragt, wie ist denn das? Und eine Antwort gibt der zweite Petrusbrief, das ist womöglich das jüngste Dokument im Neuen Testament. Natürlich geht es irgendwie auf Petrus zurück, aber es gibt einige Exegeten oder die allermeisten Bibelforscher sagen, das ist Anfang des zweiten Jahrhunderts geschrieben worden, dieser Text. Und da schreibt der Autor des Petrusbriefs in der Tradition des ersten Apostels, das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben die ganze Stelle vorhin gehört. Gott ist geduldig mit uns, er will, dass sich alle bekehren. Und deswegen kommt er jetzt noch nicht morgen wieder, sondern für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also das Problem der Parousieverzögerung. Insgesamt aber werden im Blick auf das Thema Wiederkunft mehrere Aspekte immer wieder betont in allen Stellen der Schrift. Das erste, das Plötzliche des Wiederkommens Jesu, kommt immer wieder vor, wie ein Dieb in der Nacht, in der langen Stelle im Matthäusevangelium. Wenn das auf einmal passiert, dann werden sich die einen wundern, die einen werden mitgenommen, die anderen werden nicht mitgenommen. Bleibt wachsam, bleibt aufmerksam, lebt im Licht, ihr seid nicht Kinder der Finsternis, ihr seid Kinder des Lichtes, bleibt dabei, damit euch der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb überrascht. Ganz oft im Evangelium und in den Stellen des Neuen Testaments. Außerdem gibt es immer wieder Stellen, wo es angedeutet wird oder sehr deutlich beschrieben wird, dass dem Wiederkommen des Herrn Katastrophen vorausgehen. Kriege, Erdbeben, Sterne fallen vom Himmel, vieles andere mehr. Ich deute das nachher noch, wenn wir über das letzte Gericht sprechen werden. Und dann, auch das haben wir im Grunde in dieser Textstelle von 2. Petrusbrief gehört, dass Gott wiederkommt und mit dem Wiederkommen Jesu wird gewissermaßen das Alte, das Nichtige, das von Gott Entfernte vergehen und die Welt wird mit dem Kommen Christi erneuert. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ich möchte euch eine geistliche Deutung geben, die gestern im Gottesdienst waren, haben wir das vielleicht auch schon gehört. Mir ist mal aufgefallen, dass ganz viele geistliche Autoren, tiefe Männer und Frauen, die den Glauben intensiv bezeugen, heilige Gestalten, die sehen die eigene Erfahrung in der Wirklichkeit des Herrn als das eigentlich Wirkliche. Und aus dieser Erfahrung, dass sie tief mit ihm verbunden leben, realisieren sie in ihrem Blick auf die Welt, was so das Normale in der Welt scheint, dass das alles irgendwie brüchig ist. Oder wenn es ohne Gott ist, ist es nichtig. Es ist vergänglich. Es wird vergehen, weil sie die Erfahrung der eigentlichen Wirklichkeit machen, aus der sie leben. Und das gibt mir die Möglichkeit, dieses Wort vom 2. Petrusbrief, 1000 Jahre sind wie ein Tag für den Herrn, auch so zu deuten, wenn ich das für mich anwende. Lebe ich innerlich oder veräußerlicht in dem Dimension 1000 Jahre? Das heißt, ich lebe jetzt halt so dahin und bis der Herr kommt, das geht nur ewig. Oder lebe ich im Grunde so in seiner Gegenwart, dass ich immer in seinem Tag lebe, in dem einen Tag. Also für Menschen, die diese Erfahrung, von der ich versuche zu sprechen, machen, ist das Kommen des Herrn nicht etwas, was sich jetzt zeitlich ausstreckt auf die nächsten 1000 oder 2 oder 10.000 Jahre, sondern man hat den Eindruck, die andere Wirklichkeit, von der sie sprechen, ist nur wie durch einen Schleier oder einen Vorhang von dem entfernt, was wir hier für die normale Wirklichkeit halten. Sie leben mit dem Herrn und deswegen wird ganz vieles von dem, was sie jetzt erleben, relativiert und irgendwie nichtig. Eine Möglichkeit, das zu deuten, wer innerlich verbunden mit dem Herrn lebt, für den relativiert sich auch, ob das Kommen des Herrn jetzt morgen ist oder jetzt nachher oder erst in 100 Jahren, weil er ist in geheimnisvoller Weise schon da. Ja? Das habe ich schon gesagt. Jetzt zu dem Thema Gericht, das ich angedeutet habe, machen wir noch zwei Überschriften. Das eine heißt Gericht individuell und das zweite heißt das letzte Gericht oder das allgemeine Gericht. Beide Auffassungen von Gericht gibt es in der Heiligen Schrift. Mehrere Texte im Neuen Testament weisen darauf hin, dass ein Verstorbener schon vor dem, was wir den jüngsten Tag nennen, das letzte Gericht, das Wiederkommen des Herrn, neuer Himmel, neue Erde, schon vor dem erfährt ein Mensch ein individuelles Gericht, und zwar, wenn er stirbt. Im Hebräerbrief lesen wir, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Also hier wird ein Unterschied gemacht zwischen einer stirbt und kommt vor das Gericht und dann kommt Jesus noch einmal, um alle die zu retten, die ihn erwarten. Das ist eine Stelle im Hebräerbrief, die uns deutlich macht, dass es da einen Unterschied gibt. Jetzt möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie man das individuelle Gericht verstehen kann. Was bedeutet eigentlich Gericht? Zunächst zwei Stellen aus dem Johannesevangelium. Wer an ihn, also an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Oder wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Interessant, ne? Jesus ist immer irgendwie der Richter, aber er ist zunächst einmal gekommen, um die Welt zu retten, nicht um sie zu richten. Wer sich retten lässt, kommt nicht ins Gericht, steht gewissermaßen in der ersten, im ersten Vers, der da in 3,18 angegeben ist, aber es wird auch hier fortgesetzt. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Also aus dem kommt zumindest sehr deutlich hervor, das Gericht und im Grunde das Schicksal von jedem Einzelnen von der Qualität seiner Beziehung zu Christus abhängt. Im Grunde hängt alles von der Qualität der Beziehung zu Christus ab. Ich habe hier mal drei Beispiele, die uns deutlich machen. Und das erste Beispiel würde ich jetzt auf uns beziehen. Das zweite Beispiel auf jemand, der vielleicht ganz weit weg ist, kann der trotzdem gerettet werden. Und das dritte Beispiel, jemand, der gar nichts mit dem Christentum zu tun hat. Das sind so Beispiele, die habe ich schon mal immer wieder erzählt, einfließen lassen. Aber jetzt möchte ich sie nochmal im Blick auf das Thema Gericht deutlich machen. Das erste ist, stell dir vor, du hast einen Ehepartner, eine Ehepartnerin, aber du hast einen wichtigen Einsatz im Ausland für ein Jahr zu machen. Und du gehst mit deiner Firma ins Ausland und du bist sehr verliebt mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause. Und ihr telefoniert jeden Tag und ihr skypt und schreibt E-Mails und die Verbindung ist prima. Und nach vielleicht 2-3 Monaten wird es dir ein bisschen langweilig und da gibt es die nette Kollegin, den netten Kollegen. Ihr seid im Ausland miteinander allein, aber ihr versteht euch blendend und die Sehnsucht wächst und so weiter. Und du fängst an, so ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Spielst mit dem Feuer. Die Beziehung zu Hause, Skypen, E-Mail und so weiter, ist immer noch, wird vielleicht ein bisschen weniger, ne, weil du vielleicht innerlich so ein bisschen weiter entfernt bist. Und so wächst dieses eine Verhältnis stärker und das andere ist ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, du weißt noch um deine Beziehung daheim, aber irgendwie, der oder die Partnerin gerät in Distanz und die andere ist ja so wirklich, so tatsächlich hier anfassbar, angreifbar. Und jetzt stell dir vor, du bist kurz davor, dich mit ihr auf eine Liebelei einzulassen. Letztlich auch auf eine Art Fremdgehen mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause. Und jetzt stell dir vor, deine Partnerin zu Hause, dein Partner daheim denkt sich, oh, es ist nicht mehr ganz so schön oder nicht mehr ganz so innig. Ich will was dafür tun, dass es wieder gut wird. bucht heimlich einen Flug, gell, fliegt ins Ausland, will dich überraschen und findet dich in den Armen der oder des anderen vor. Wie geht's dir dabei? Das ist eine Form, glaube ich, so, meine Lieben, kann man sich Gericht vorstellen, im Sinn von, der Herr kommt, du hast ihn schon gekannt. Hast du die Beziehung gepflegt? War er wichtig in deiner Beziehung? Er kommt plötzlich. Bist du untergründig mit ihm in der Verbindung, sodass du denkst, wie schön, dass du endlich da bist? Oder denkst du, um Gottes Willen, mit was für Mist habe ich mich alles beschäftigt und dich total vergessen? In seinem liebenden Blick auf dich ist Überführung, ist deswegen auch Gericht. Wer bei ihm bleibt, sich freut, wie schön, kommt nicht ins Gericht. Wer irgendwo anders ist innerlich, den schaut er an und das hat nicht er gemacht, das hast du gemacht oder ich. Ja? Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, der Fremdenlegionär, die hat Kardinal Schönborn mal erzählt. Der wiederum hat sie, ist eine wahre Geschichte von einem alten Russen erzählt bekommen, der eigentlich nicht besonders gläubig war. Der alte Russe. Der alte Russe war ein Chef einer Fremdenlegion und hatte einen Soldaten, einen Deutschen, der offensichtlich für seine Grausamkeit und seine abweisende Wesensart bekannt war. Niemand mochte ihn und er war vielleicht ein brutaler Soldat, aber ansonsten irgendwie wollte keiner was mit zu tun haben. Bei einem Einsatz, also wahre Geschichte, bei einem Einsatz wird dieser Fremdenlegionär aus Deutschland schwer verletzt und liegt im Grunde auf dem Sterbebett. Und er ruft seinen Offizier, den erzählenden alten Russen, und der denkt sich, um Gottes Willen, soll ich jetzt zu diesem Ekel hingehen? Okay, er liegt auf dem Sterbebett, ich gehe hin. Und er geht hin und ist völlig überrascht, dass ihn der Deutsche eine Frage stellt, die ihn gewissermaßen das erste Mal hat begreifen lassen, was Christentum bedeutet. Er sagt, Herr Offizier, glauben Sie, wenn ich jetzt dann rüberkomme, wird mir Jesus was von sich geben? Und er sagte, er habe das damals überhaupt nicht verstanden, um was da geht. Wie meinen Sie das eigentlich? Ja, sagt er, wenn ich da jetzt rüberkomme, und da stehen die alle, die Heiligen oder die, die irgendwie zu Gott gehören, da habe ich nichts zu suchen. Aber wenn mir Jesus was von sich gibt, dann können sie nichts mehr sagen. Das ist eine Geschichte, meine Lieben, die vielleicht vergleichbar ist mit der von dem Schächer am Kreuz, der in der letzten Minute seines Lebens Jesus fragt, dass er ihm vergibt und Jesus bittet ihn, an ihn zu denken in der letzten Minute seines Lebens. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir dabei sein im Paradies. Also die Geschichte ist für mich sehr bewegend, weil ich glaube, dass Gott bis zur letzten Minute jedem eine Chance gibt. Das heißt, es ist eine Spannung im Leben von jedem von uns zwischen dem, was ich gesagt habe mit Beziehungspflege. Wir sollen irgendwie dabei bleiben, wir sollen innerlich wach bleiben, auf ihn bezogen sein. Und trotzdem gibt es auch bis zur letzten Minute im Grunde für jeden eine Chance der Bekehrung. Und die dritte Geschichte, die mir mal eingefallen ist bei der Frage, werden eigentlich die anderen nicht gerettet, die nie eine Chance hatten, Jesus kennenzulernen? Im Gericht, was ist es? Da ist mir mal aufgefallen, eine Geschichte gekommen, der Mann auf der Insel. Stellt euch vor, ein Mensch, also ein Prototyp für jemand, der Jesus nicht kennenlernt, lebt auf einer Insel, wo keine Christen sind und niemand von der Kirche ist. Oder, nee, ist ein anderes Beispiel. Ich will es analog machen. Denkt euch, das ist ein sehr begabter Musiker, aber er hat auf seiner Insel keine Möglichkeit, Musik zu machen. Nicht viel, oder singt vielleicht, oder baut sich aus, weiß ich was, aus Kokosnüssen irgendwelche Trommeln oder sowas. Ne? Und eines Tages fährt ein Schiff vorbei und er hört eine Melodie von Mozart. Und er mit seiner musikalischen Seele denkt, wow, das ist die Musik, das bringt in mir so sehr was zum Klingen, auf das hin möchte ich eigentlich irgendwie unterwegs sein, das möchte ich lernen, das möchte ich hören, da will ich dabei sein. Aber blöderweise, das Schiff fährt vorbei und die Musik verklingt wieder. Kann er das in sich wachhalten? Kann er dem innerlich folgen? Bleibt es in ihm? Was ich damit sagen will, stellt euch vor, jemand, der Jesus nie kennengelernt hat, aber wirklich das Wahre und das Gute in seinem Leben tun will, wirklich seinem Gewissen folgen will, etwas von der Freude des Geschaffenseins dankbar spürt und annimmt und dem folgt, der Spur folgt, der wird, wenn er seinem Richter begegnet, sagen, ach, du warst es. Und Jesus wird sagen, ja, ich war das, komm, gehörst zu mir in mein Reich. Aber meine Lieben, dem Wahren und Guten einfach zu folgen, seinem Gewissen zu folgen, ohne die Hilfe der Kirche, ist schwierig. Jetzt stellt euch wieder den Mann auf der Insel mit seiner Musik vor. Wenn dieses Schiff ein Schiff wäre, wo die Mozart rauf und runter spielen würden, alle Werke von ihm kennen, wüssten, wie er gelebt hat, und wenn er könnte, würde er natürlich auf das Schiff gehen, damit er die Melodie nicht mehr vergisst und alles, was Mozart gesungen und gespielt hat. Ja? Also so ist für mich die Möglichkeit zu deuten, einerseits, was ist die Herausforderung an uns, ja, mit dem Herrn in Verbindung zu leben. Zweitens, gibt es eine Chance auch für den letzten Verbrecher? Ja, die gibt's. Drittens, gibt es eine Chance auch für die, die Jesus nicht kennen? Ja, die gibt's. Bilder, Geschichten, Möglichkeiten, die uns helfen zu verstehen, was Gericht sein kann dass das für uns, was das für uns sagen kann. Also ich glaube, wach sein heißt in der Wir-Form mit Jesus leben. Ich habe das schon oft gesagt, eine Mutter, die ein neugeborenes Kind hat, die lebt immer irgendwie in der Wir-Form mit ihrem Kind, egal wo sie gerade ist. Ist das Kind innerlich dabei und sie ist halt gerade Mama. Oder zwei Verliebte sind gerade immer verliebt, auch wenn der Geliebte, die Geliebte ganz weit weg ist. Und sie leben irgendwie in der Wir-Form. Ich glaube, es ist eine Herausforderung für uns zu lernen, in der Wir-Form zu leben. Sich auf die Wirklichkeit der Gegenwart Jesu zu beziehen. Vielleicht könnt ihr das mal machen in der nächsten Woche, mit allem, was ihr anfangt, immer wieder ein kurzes Stoßgebet zu bitten, sich in die Gegenwart des Herrn zu versetzen und sagen, Herr, lass mich das auch für dich tun und um deinetwillen und lass mich unter deinem Segen sein für das, was ich tue. Ja? Die Liebe üben, die von ihm kommt, in der Kirche sein, als bleiben im Ort seiner Gegenwart. Jetzt noch ein Wort oder kurzer Ausblick auf das Thema, das letzte Gericht. Die Wiederherstellung von allem, Christus kommt und zeigt sich mehrmals in der Schrift, auch in seinen eigenen Worten, als der Herr der Welt ist und der die Welt zu Ende bringt, auch der die Welt richtet. Das deutsche Wort hat den schönen Aspekt, dass Richten einerseits urteilen und verurteilen bedeutet, aber andererseits aufrichten, wieder ganz machen. Ja, ich richte mein kaputtes Auto wieder und sowas. Das ist... Dieser Aspekt ist im Wort richten natürlich auch enthalten. Und Jesus ist nicht gekommen, die Welt zu richten, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Aber wer sich auf ihn nicht einlässt, der hat schon sein Urteil. Und mit diesem Kommen entsteht, wie wir gehört haben, ein neuer Himmel und eine neue Erde, in dem die Gerechtigkeit wohnen. Und jetzt, das ist der schwierige Punkt, dahin kommen wir in der Welt nicht, in einer Entwicklung, die irgendwie kontinuierlich ist zum es wird immer besser. Ja, wisst ihr, auch seit der Aufklärung denken wir ja, es gibt eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der Menschheit, weil sie so viel erkannt hat und so viel weiß. Meine Lieben, das letzte Jahrhundert war das grausamste Jahrhundert, was Menschen je angerichtet haben, an Millionen von Morden. Und die Systeme, die gemeint haben, ohne Gott auszukommen, waren die grausamsten und vernichtendsten von allem. Aufklärung hin oder her. Ja? Also es wird nicht einfach eine kontinuierliche Entwicklung geben, bis wir dann endlich im Paradies sind und alles ist gut und schön, sondern die Schrift sagt eher deutlich, dass die Kräfte des Bösen, des Chaoses zunehmen, dass ein Abfall von Gott provoziert, also nicht Gott provoziert es, aber der Abfall von Gott wird provoziert und offensichtlich auch zugelassen, als wäre das eine Art letzte Läuterung, durch die die Kirche durch muss, um gerettet zu werden. Kosmische und menschlich bedingte Katastrophen ziehen herauf bis zu einer Art Endentscheidung, durch die das Volk Gottes noch einmal hindurch und geläutert werden muss. Das ist im Grunde das Buch der Offenbarung, das letzte Buch, vielleicht auch das rätselhafteste und schwierigste Buch der Bibel, wo davon berichtet wird, dass es in der Welt Katastrophen geben wird vor der Ankunft des Herrn. Danach wird alles in Christus erneuert werden. Im Epheserbrief lesen wir zum Beispiel, er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Und den Zeitpunkt kennt niemand. Auch da wieder, Jesus selber sagt im Evangelium, den Zeitpunkt kennt niemand, nicht einmal der Sohn, nur der Vater. Und wenn wir auch dieses jüngste Gericht auch nochmal auf uns selber beziehen, in der Regel gehen Menschen, bevor sie sterben, eben durch ein Sterben hindurch, das sie auch als Katastrophe erleben. Das heißt, auch das eigene individuelle Sterben des Menschen ist nochmal eine richtige Prüfung. Platon hat im Grunde über den Menschen gesagt, philosophieren lernen oder ein Philosophierender werden. Und für Platon war Philosophieren das Höchste des Menschseins. Ja? Ein Philosophierender werden heißt sterben lernen. Und die Christen haben das aufgegriffen und mit Freude und haben gesagt, der Platon hat viel erkannt, aber wir wissen, philosophieren heißt sterben lernen ins Leben. Weil diese Welt ohne Gott, in der wir leben, ist nichtig. Und wenn ich mit Jesus lebe, dann habe ich schon Teil an dem Leben, das nie mehr aufhört. Und darin zu bleiben, heißt für die Christen sterben lernen. Ja? Das heißt, auch individuell geht womöglich unserem Leben eine Katastrophe voraus, nämlich des natürlichen Todes, ehe wir zum Herrn kommen. In der Offenbarung, das ist die letzte Schriftstelle, die ich habe für euch, in der Offenbarung am Ende, gegen Ende, da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Was früher war, ist vergangen. Auf das leben wir hin.